Tachles Podcast.
Hannes Stein in New York. Wir wollen reden über Amerika und die aktuellen Verhandlungen mit dem Iran im Nachgang zu den kriegerischen Auseinandersetzungen. Versucht man jetzt, diesen Krieg, diesen Konflikt irgendwie vom Tisch zu bekommen? Die Stimmung in Europa ist sicher anders als jene in Nahost. Aber wie ist denn jene in Amerika im Moment?
Ich glaube, eigentlich alle sehen dies als eine komplette Kapitulation der Vereinigten Staaten vor der Islamischen Republik Iran. Ich glaube, das ist beinahe parteiübergreifend, also bis auf Trumps allerengste Anhänger, aber er verliert im Moment auch innerhalb seiner eigenen Koalition Anhänger. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung begründet ist, denn was haben wir, also Amerika, in diesem Krieg erreicht? Die Straße von Hormuz ist wieder offen, was sie vor dem Krieg auch war. Allerdings ist es jetzt wahrscheinlich so, dass die Islamische Republik Zoll erhebt. Von Regime Change ist schon lange nicht mehr die Rede. Der Iran behält seine ballistischen Raketen. Der Iran behält wahrscheinlich sogar in irgendeiner runtergefahrenen Form sein Atomprogramm. Also mit anderen Worten, wir haben in diesem Krieg überhaupt nichts erreicht. Und eine sehr schöne Pointe ist natürlich, dass wir diese Kapitulation auch noch in Versailles unterschreiben.
Ja, das sind dann die Pointen, die die Weltgeschichte bewusst oder nicht so bewusst schreibt. Vielleicht ist Macron hier noch mit Raffinesse gewesen. Aber lassen Sie uns doch diese aktuelle Situation noch einordnen vor dem berühmten sogenannten Atomdeal, den Obama geschlossen hat. Sind wir jetzt im Moment hinter oder vor diesem Deal?
Ja, also wenn damit gemeint ist, ob dieser Deal, den Trump abschließt, schlechter ist, er ist schlechter. Eine Hauptanschuldigung, die Trump-Regierung gegen Obama gemacht hat, ist, dass dieser Atomdeal so furchtbar schlecht ist und so schlecht vor allem für Amerika. Und was wir jetzt haben, ist objektiv schlechter als dieser Atomdeal von Barack Obama.
Wenn man das alles versucht einzuordnen und weiß, dass Trump nicht immer die Wahrheit sagt, manipuliert, schwankt, vielleicht ist das ein Game, vielleicht ist das Immobilienjargon, wie er agiert. Lassen wir das mal alles weg und versuchen hinter die Kulissen, hinter die Schlagzeilen, hinter die Tweets, hinter das Volllabern der Öffentlichkeit zu schauen. Was passiert da im Weißen Haus, im Oval Office bei Trump? Und ist das Trump? Ist es sein Umfeld? Wer agiert überhaupt und wer sitzt im Cockpit?
Im Cockpit sitzen die Benzinpreise. Trump hat einen großen Teil seiner Anhängerschaft verloren, weil die Benzinpreise bei uns unglaublich hoch sind. Und weil diese Regierung offenbar nicht damit gerechnet hat, dass das iranische Regime als erstes die Schiffsstraße von Hormuz schließt. Was wirklich unglaublich ist, dass man damit nicht gerechnet hat, weil das ist der erste Schachzug, den man macht. Das ist wie Bauer von E2 auf E4 beim Schach. Und dass diese Genies damit nicht gerechnet haben, zeigt eben, was das für Leute sind. Es sind Leute, die, ich formuliere höflich, es sind Leute, die nicht sehr kompetent sind.
Es sind Leute, die nicht sehr kompetent sind, aber wenn man ein wenig die amerikanischen Medien verfolgt, die Diskurse, Debatten in der Öffentlichkeit, es gibt ja hervorragende Expertinnen, Experten, Thinktanks, die Akademie und alles, was Amerika uns ja oft um Welten voraus hat, das gibt es ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weißes Haus, ein Trump, das alles ignoriert und nicht hört. Im Gegenteil, er konsumiert ja so vieles von dem.
Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, dann fehlt es Ihnen einfach an Fantasie. In diesem Weißen Haus ist Expertise etwas Verdächtiges. In diesem Weißen Haus wäre zum Beispiel jemand, der fließend Farsi spricht und den Iran in- und auswendig kennt, verdächtig. Weil ein solcher Mensch vielleicht für sich selbst denken kann. In diesem Weißen Haus zählt nur eines und hat von Anfang an nur eines gezählt, nämlich Loyalität zu Donald John Trump. Und wie gesagt, also das ist alle Leute, die irgendwie kompetent sind, wurden eigentlich schon am Anfang der zweiten Amtszeit von Donald Trump gefeuert. Ich glaube nicht, also es gibt so eine Idee bei manchen Leuten, dass Trump so zwölfdimensionales Schach spielt. Und dazu möchte ich nur sagen, dazu hat mir David Frum mal was Interessantes gesagt, der in der politischen Szene in Washington ganz gut vernetzt ist. Der sagte mir, die Leute um Trump herum, an der ersten Amtszeit, als es noch Leute um ihn herum gab, die nicht komplett loyal waren, die Leute um ihn herum sagten, der spielt nicht zwölfdimensional Schach. Wir sind froh, wenn er am Ende des Abends nicht die Schachfiguren aufgefressen hat.
Und das würde ja heißen, um mit Hannah Arendt zu sprechen, das ist die Banalität des Banalen. Also das, was wir sehen, ist auch wirklich das, was ist und nicht das, was vorgegeben wird und wie immer interpretiert haben, als das ist das Schauspiel und hinter den Kulissen ist es doch viel seriöser.
Es ist nichts Seriöses hinter den Kulissen. Das Einzige, was im Moment hinter den Kulissen passiert oder worüber man wirklich noch rätseln kann, ist der Gesundheitszustand des Präsidenten. Also Trump taucht immer weniger häufig in der Öffentlichkeit auf. Es fällt sogar Leuten auf, die ihm eigentlich wohlgesonnen sind, dass er sehr schlecht aussieht. Er hat sich gerade eben nach Camp David zurückgezogen. Trump hasst Camp David. Camp David ist eine Blockhütte mit Komfort, aber mit weniger Komfort, als Trump gewöhnt ist. Und es gibt die Spekulation, dass er vielleicht deshalb nach Camp David ist, weil er dort Ärzte konsultieren kann. Es gibt ja auch lauter Anzeichen, also körperlich, die immer blaueren Hände und so weiter, dass irgendetwas, was wir nicht genau sehen, grundsätzlich nicht stimmt. Also das ist das einzige Mysterium dieser Regierung. Aber die irgendeine tiefere Strategie zu vermuten, führt, glaube ich, bei dieser Regierung in die Irre.
Allerdings muss man sagen, das Spekulieren über Gesundheitszustände, das hat Tradition, das sehen wir auch bei Putin, bei Erdogan, bei vielen anderen Führern in dieser Welt. Und meistens ist es dann doch ein wenig anders, wenn wir die medizinische Seite mal weglassen und versuchen einfach zu verstehen, Handlungsgeschick, Strategie und Taktik der amerikanischen Delegation in den aktuellen Verhandlungen in der Schweiz auf dem Bürgerstock. Was passiert denn da? Ist diese Art von Kommunikation, Vance sagt das ein, Trump das andere, ist das Teil einer wohldurchdachten Idee des Verhandelns, wie es vielleicht auf der anderen Seite der Iran tut, der ja auch eigenartig kommuniziert, oder ist das wirklich verwirrt?
J.D. Vance war von Anfang an gegen diesen Krieg und bemüht sich gleichzeitig, der loyale Diener seines Herrn zu sein. Man kann allerhöchstens darüber spekulieren, ob es von Trump geschickt war, ihm diese Aufgabe aufs Auge zu drücken, weil man ihn damit vorführen kann. Wenn man über etwas sprechen kann, was sich dahinter verbirgt, dann ist es nicht irgendwie eine komplizierte Strategie, sondern etwas viel Tieferes, nämlich ein Riss, der mittlerweile durch die Republikanische Partei geht. Und zwar betrifft dieser Riss das Verhältnis zu Israel. Es war so, dass beide Parteien Israel unterstützt haben. Dann wurde es immer mehr so, dass die Republikanische Partei Israel unterstützt hat und die Demokratische, sagen wir mal, nur unter Vorbehalt. Und mittlerweile, würde ich sagen, ist es innerhalb der Republikanischen Partei ein sehr umstrittenes Thema, ob man weiterhin Israel unterstützen soll. Und vor allem seit dieser Kapitulation und seit es ja auch so ist, dass es einen offenen Streit gibt zwischen Trump und Netanyahu, weil Netanyahu diese Kapitulation nicht will, ist es ziemlich offen, dass es innerhalb der Republikanischen Partei eine Fraktion gibt, die Israel feindselig gegenübersteht. Und um das mal an einen Namen zu knüpfen, Tucker Carlson steht sehr für diese Fraktion. Tucker Carlson ist ein Mann, der war früher bei Fox, inzwischen macht er seine eigene Propagandashow. Und Tucker Carlson ist, das würde ich sagen, ein ziemlich offener Antisemit. Er ist auch eben aus diesem Grund, er hält also Israel für eine fremde, feindliche Macht, die versucht, Amerika zu unterwandern. Und er steht sehr dafür, Israel überhaupt nicht mehr zu unterstützen. Und diese Strömung, für die Tucker Carlson steht, und Tucker Carlson steht übrigens J.D. Vance sehr nahe, ist mittlerweile unter jungen Republikanern, wenn man mit denen spricht, weit verbreitet. Es gibt also auch bei der Republikanischen Partei sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen älteren Leuten, die mehr so zu den evangelikalen Christen gehören. Die evangelikalen Christen haben aus ihren eigenen theologischen Gründen eine Neigung, sehr pro-israelisch zu sein, und jüngeren Republikanern, die sagen, im Grunde, was geben uns diese Juden?
Tucker Carlson ist aus der Republikanischen Partei ausgetreten, hat er vor einigen Tagen oder vielleicht gestern sogar mitgeteilt. Was heißt das genau? Ist das ein symbolischer Schachzug oder ist das eine Vorbereitung auf eine Präsidentschaft? Ist das die Gründung einer neuen Partei? Wie gefährlich wird das Trump und wie sehr setzt ihn das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt unter Druck in dem Kontext, den Sie gerade genannt haben?
Also ich denke immer wieder darüber nach, dass Tucker Carlson versucht, amerikanischer Präsident zu werden. Ich glaube nicht, dass er eine eigene Partei gründen wird. Dafür ist er dann doch zu schlau. Denn eine eigene Partei zu gründen ist in Amerika sehr schwierig. Dieses ganze System, vor allem das Electoral College, also das System der Wahlleute, ist auf ein Zwei-Parteien-System geeicht. Es kann passieren, dass sich die Republikanische Partei selbst radikal ändert, und in diesem Falle stünde Tucker Carlson von außen bereit, das zu übernehmen. Trump steht unter einem ungeheuren Druck, aber eben gar nicht sozusagen wegen komplizierten Manövern innerhalb der eigenen Partei, sondern seine Umfragewerte sind sehr, sehr schlecht. Er ist mittlerweile bei, glaube ich, 38% Zustimmung und 53% Ablehnung. Das ist an sich noch nicht die schlimmste Nachricht. Die schlimmste Nachricht ist, dass ausgerechnet in Staaten, die er eigentlich kontrolliert, zum Beispiel Florida oder Wisconsin oder Wyoming, also in Florida, Wisconsin, Wyoming, ist er mittlerweile zutiefst unpopulär. Er verliert also seine eigene Anhängerschaft, eben wegen der Benzinpreise und weil er seinen Anhängern ja versprochen hat, keine weiteren Kriege.
Man fragt sich dann doch angesichts dessen, was man wusste, was man weiß über Trump, wie es so weit kommen konnte. Das heißt in diesem berühmten Artikel der New York Times, die recherchiert haben, wie es zum Iran-Krieg kam, die zeichnen nach, wie Netanyahu ihn darüber redet hat. Man kann sich das fast nicht vorstellen, dass das so einfach abgegangen ist, dass eine solche Maschinerie in Gang gesetzt wird und kein Plan B, C, D, kein Tomorrow, kein After irgendwie bestanden hat. Also gibt es da nicht etwas, was wir nicht wissen, was wir nicht kennen, was die Medien nicht zugänglich haben, etwas, und ich hoffe, Sie können uns das sagen, was vielleicht ein wenig das Geheimnis lüftet und mehr Substanz darlegt, als das, was eben da ist.
Das Geheimnis ist, dass Donald Trump einen Intelligenzquotienten von ungefähr 70 hat. Das heißt, er ist gerade ebenso fähig, in einer Gesellschaft von Erwachsenen zu funktionieren. Und wäre er nicht mit 500 Millionen Dollar Erbe geboren worden, wäre er vielleicht Straßenfeger geworden, und wäre er als schwarzer Mann geboren worden, säße er heute im Gefängnis. Komplizierter ist es nicht. Der Mann hat eine gewisse Schleue, aber er hat wenig Intelligenz, und allein die Frage nach einem Plan B, C, D oder E kommt nicht in das Gehirn dieses Menschen. Und er hat sich mit Leuten umgeben, die eben mit Ausnahme von Marco Rubio nicht wesentlich intelligenter sind. Und Leute wie Marco Rubio, die intelligenter sind, haben sich jede kritische Nachfrage abtrainiert, weil das im Universum von Trump dazu führt, dass man gefeuert wird.
Wenn wir zurückkommen auf Israel, Sie haben es erwähnt, Israel ist sehr stark abhängig von den USA, hat sich noch stärker abhängig gemacht jetzt in der Trump-Administration. Was das bedeutet, ist schwierig nachzuvollziehen, gerade dann, wenn Netanyahu im Amt bleibt und sich entweder mit Trump total verkracht oder total wieder anfreundet. Beides ist irgendwie nicht gut.
Ich durchschaue Israel nicht mehr so richtig, wenn ich es jemals verstanden habe. Aber mir scheint ja doch, dass die politische Karriere von Netanyahu zu Ende ist, weil seine beiden wichtigsten Selling Points ja nicht mehr existieren. Der eine war, ich wickle mir den amerikanischen Präsidenten um den Finger, das stimmt nicht mehr. Und der andere Selling Point war, ich bin Mr. Security, und das stimmt ja nun schon seit dem 7. Oktober nicht mehr. Aber ich kann mich täuschen und vielleicht gewinnt der Mann durch Gottes unerforschlichen Ratschluss noch einmal. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wieder zu einer richtigen Annäherung mit Trump gibt, denn aus Israels Sicht ist das natürlich eine Katastrophe. Also die sehen sich jetzt eben, also ich meine, Israel hat an allen drei Fronten, die es hatte, nicht wirklich gewonnen. Es hat in Gaza nicht gewonnen, die Hamas kämpft sich ja langsam an die Macht zurück. Sie haben im Libanon vorübergehend gewonnen, aber nicht wirklich, denn die Hezbollah ist eben noch da und schießt. Und in puncto Iran gab es eben keinen Regime-Change und auch kein Ende der Bedrohung Israels.
Neben dem Nahostkonflikt, neben den innenpolitischen Fragen in Amerika, gibt es vor allem eine geopolitische Großwetterlage. Die hat durch den Iran-Krieg nochmals ganz neue Brisanz bekommen, weil sich auch die internationalen Mächte Russland, Indien, China neu aufstellen und vielleicht sogar Teile des Nahen Ostens sich neu positionieren vis-à-vis den USA und Allianzen eingehen, die vielleicht für Israel, aber auch für die westliche Welt Konsequenzen haben wird. Wie sehen Sie das und wie sieht man das aus der amerikanischen Sicht, gerade vor dem Hintergrund der Konflikte, die sich da anbahnen zwischen den Chinesen und den USA?
Ja, dazu kann man zwei Dinge sagen. Also das erste ist, dass also eine wirkliche Errungenschaft der ersten Regierung Trump waren ja die Abraham Accords, dass also Israels heimliche Liebschaften mit arabisch-sunnitischen Mächten jetzt sozusagen in den Stand der Ehe erhoben wurden, dass also eben die Vereinigten Arabischen Emirate öffentlich Frieden schließen mit Israel. Eine echte Errungenschaft, die jetzt aber wieder in Gefahr ist, weil die arabisch-sunnitischen Mächte, wenn sich das Kräfteverhältnis so verschiebt, dass der Iran einen Krieg mit Amerika gewinnt, sie anfangen, sich wieder Teheran anzunähern. Und das ist eine wirkliche Angst, die man haben kann, dass also die Abraham Accords durch diese neuesten Entwicklungen kippen. Was die Sache mit China betrifft, die eine Sache, die man sagen muss, ist, wir haben ja in diesem Krieg unter anderem unsere Munition verschossen. Es war ja so, es ist auch ein Grund, warum wir diesen Krieg nicht weiterführen können. Wir haben ja aus dem Fernen Osten, also was dort gelagert war, an was immer es da gibt, an militärischem Material, das wurde ja in den Nahen Osten geschippert, damit wir das auf den Iran abfeuern können. So, also wir stehen jetzt auf einmal gegenüber China sozusagen ohne Munition da, das ist das eine. Und das andere ist, die chinesische Führung hat natürlich sehr genau studiert, was hier passiert ist. Und die werden daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen, vor allem im Hinblick auf Taiwan. Es ist ja so, dass die chinesische Führung ganz klar immer erklärt hat, wir holen uns Taiwan. Und ich will jetzt nicht zum Propheten werden, aber das könnte ziemlich schnell ziemlich virulent werden, nicht? Wenn man sich einem Gegner gegenüber sieht, der keine Patronen mehr im Revolver hat und schwächelt, dann ist die Versuchung doch sehr groß, selbst den Revolver zu ziehen.
Im Moment sind es eher Wirtschaftskonflikte, Wirtschaftskriege, die zwischen diesen Ländern und den USA im Vordergrund stehen. Die kriegische Situation möchten wir uns noch gar nicht ausdenken, aber es gibt eine weltweit kriegerische Situation und zwar eine vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Konfliktes, wo Amerika auch eine neue Rolle einnimmt. Diese Aufrüstung weltweit und diese Rückzugsagitation Amerikas aus der internationalen NATO und anderen Bündnissen, was bedeutet das für die amerikanische Außenpolitik, stellt sich die gerade neu auf oder ist das doch letztlich, Sie haben Tucker Carlson genannt, einfach eine Konzession an diese Art von Wählerschaft, aber nicht nachhaltig
also umgesetzt? Also Feindschaft gegen die Ukraine, richtige, wütende Feindschaft, ist etwas, was man in der Republikanischen Partei auf allen Ebenen trifft. Das ist wirklich der Punkt, wo Europäer mal aufhören müssen, die heutige Republikanische Partei mit der Republikanischen Partei von Ronald Reagan zu verwechseln. Reagan wäre selbstverständlich auf der Seite der Ukraine gewesen und Reagan hätte selbstverständlich den Russen scharf gedroht und Reagan hätte selbstverständlich in diese Situation die NATO gestärkt. Und also man kann sich die Giftigkeit, mit der innerhalb der Republikanischen Partei über die Ukraine gesprochen wird, gar nicht groß genug vorstellen. Das ist das eine. Und das andere, was inzwischen ein Glaubenssatz ist innerhalb der Republikanischen Partei, ist, dass die NATO vor allem eine Veranstaltung ist, die den Europäern dazu dient, auf Kosten der Amerikaner sich ein gutes Leben zu machen. Und deswegen ist die Bereitschaft, die NATO fallen zu lassen, sehr groß. Und ich würde übrigens sagen, dass das in gewisser Hinsicht längst passiert ist. Denn denkt wirklich noch irgendjemand, dass im Falle, dass es in Europa richtig heiß wird, also sollte Russland jetzt irgendwie Estland angreifen oder Finnland, ein neues NATO-Mitglied, kann sich wirklich jemand vorstellen, dass die Amerikaner in diesem Fall den Russen mit nuklearer Abschreckung drohen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Sie sind Europäer, in Europa aufgewachsen, sind seit vielen Jahren in den USA, verstehen beide Seiten dieser atlantischen Brücke, wenn es die denn noch geben sollte. Wenn wir ein wenig in die Zukunft blicken, weil Trump ja doch endlich ist, unabhängig von gesundheitlichen Fragen, wie sehen Sie das in der nächsten Legislatur eines Präsidenten, egal von welcher Partei?
Ich kann ehrlich gesagt nicht über die Midterms, also die Zwischenwahlen im November hinausdenken. Ich kann mir nicht ausdenken, was 2028 passiert. Aber ich denke, dass Folgendes bei den Midterms passieren wird. Ich glaube, dass die Demokraten sie haushoch gewinnen werden. Ich glaube, dass die Republikaner versuchen werden, unfair zu spielen. Das versuchen sie ja schon jetzt durch Wahlkreisschiebung. Das ist etwas, was in Europa und in Mehrparteiensystemen so nicht möglich ist. Aber man kann Wahlkreise so zuschneiden, dass sie für eine Partei günstig sind. Und das machen die Republikaner sehr massiv. Aber das hat natürliche, will sagen, mathematische Grenzen. Ab einer gewissen Zahl von Wählerinnen und Wählern, die die Gegenpartei wählen, also die Demokratische Partei, funktioniert das nicht mehr. Nun ist es ohnehin die Logik von Zwischenwahlen, dass die Partei gewinnt, die gerade nicht im Weißen Haus sitzt. Aber ich glaube, dass was die Republikaner erleben werden im November, ist nicht etwa eine blaue Welle. Also blau ist bei uns die Farbe der Demokraten. Was die Republikaner also erleben werden im November, ist nicht etwa eine blaue Welle, sondern ein blauer Tsunami. Die Wut über alles, also über die Gewalt von Eis auf den Straßen, über, wie gesagt, die schlechte wirtschaftliche Lage. Es sind nicht nur die Benzinpreise hoch, sondern auch die Lebensmittelpreise. Die Inflation ist viel höher, als sie unter Biden war. Die Wut auch über die offenkundige Demokratieverachtung der republikanischen Eliten, die ist doch so groß, denke ich, dass das eben zu einem Wechsel im Kongress führen wird. Was das dann wieder für Folgen hat, also ob zum Beispiel die Demokraten dann ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anstrengen werden, das vermag ich mir nicht auszumalen. Und wie die Wahlen 2028 sein werden, weiß ich schon gleich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wen die Demokraten als Kandidaten aufstellen. Ich habe keine Ahnung, ob Donald Trump noch lebt. Ich habe keine Ahnung, ob der Kandidat der Republikaner dann J.D. Vance heißt oder Donald Trump Jr., was ich persönlich für wahrscheinlicher halte. Also ich glaube, dass das ganz dynastisch jetzt wird auf der republikanischen Seite. Aber beschwören kann man da nichts. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Was man sagen kann, und das müssen, glaube ich, europäische Beobachter und Beobachterinnen im Kopf behalten, also das, was dieser Trump hier tut, ist in Amerika nicht populär. Und das gilt nicht nur für New York, was sowieso ein linksliberales Pflaster ist, sondern das gilt eben mittlerweile auch für Wyoming. Und das ist schon allerhand, ja, weil das ist ein ländlicher, vorwiegend von Weißen besiedelter Staat.
Lassen Sie uns am Schluss noch zum Zustand der amerikanischen Demokratie kommen. In den letzten Tagen gab es wieder einige Richterbeschlüsse gegen die Regierung Trump. Vieles, was er entschieden hat, wird zurückgenommen durch Gerichte. Man könnte eigentlich sagen, wenn man von außen drauf blickt, die Gewaltenteilung, der Rechtsstaat, die Demokratie, Amerika ist sehr viel resilienter, stärker, als man am Anfang geglaubt hat und setzt sich auch gegen so eine Art von
Präsidentschaft. Ja, also was hält auf erstaunlich gute Weise ist die Jurisdiktion, also die Rechtsprechung. Der Kongress unterdessen hat weitestgehend seine Kontrollfunktion gegenüber der Legislative aufgegeben. Das ist eben das, was sich nach den Midterms hoffentlich wiederherstellen wird, dass der Kongress anfängt, die Exekutive zu kontrollieren. Was in weiten Teilen auch nicht mehr funktioniert, ist die vierte Gewalt, der Journalismus. Also es ist wirklich abenteuerlich, wie regierungsfromm so ein Fernsehsender wie CNN geworden ist. Dazu muss man natürlich sagen, dass Fernsehsender heute gar nicht mehr die große Rolle spielen. Nicht? Also junge Leute gucken ja nicht Kabelfernsehen, junge Leute gucken auf TikTok. Aber diese neuen und sozialen Medien sind auch weitgehend, ja, also fallen nicht durch übermäßige Regierungskritik auf. Also das ist eigentlich das, wenn man Journalist ist, für mich am meisten erschreckende, wie sehr unser Berufsstand dazu neigt, das Knie zu beugen. Also mit Ausnahme natürlich. Es gibt immer noch den großartigen Atlantic, also das Magazin, The Atlantic. Es gibt immer noch Sachen auf MSNBC, wie Rachel Maddow, die eine wirklich großartige Journalistin ist. Also es ist nicht so, dass alles geflext ist, aber bei vielen doch so eine Neigung, nicht so genau drüber zu sprechen oder das Thema zu wechseln oder eben plötzlich auf einmal in etwas auszubrechen, was meiner Ansicht nach nicht Aufgabe von Journalisten ist, nämlich Jubel über die Regierung.
Hannes Stein, vielen Dank für die Analyse.
Tachles Podcast.